Neues vom barmherzigen Samariter. Ich habe einmal im Internet geforscht, ob ich ein Bild zum Thema Samariter finde, und das habe ich gefunden. Ein Rettungsfahrzeug des Arbeiter-Samariter-Bundes. Ja, es ist manchmal erstaunlich, was für eine Wirkungsgeschichte ein Bibeltext hat. Also ich glaube, es gibt kaum einen Bibeltext, der solch eine Wirkung hat wie das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, dass also eine Lebensrettungsgesellschaft gegründet wird, die so diesen Namen hat. Arbeiter-Samariter-Bund, nicht nur in Deutschland, es gibt es auch in Österreich und in vielen anderen Ländern in Europa. Ich lese uns aus Lukas, aus dem Lukas-Evangelium, dem 10. Kapitel, die Verse 25 bis 37. Und siehe, also Achtung, dieses Achtung sei auch denjenigen gesagt, die dieses Gleichnis schon mehr als zwei oder dreimal gehört oder gelesen haben oder vielleicht schon mal eine Predigt drüber gehört haben. Siehe, trotz allem, ein Gesetzesgelehrter stand auf und versuchte Jesus und sprach: Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Er aber sprach zu ihm: Was steht in dem Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Er sprach aber zu ihm: Du hast recht geantwortet, tu dies und du wirst leben. Indem er aber sich selbst rechtfertigen wollte, sprach er zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? Jesus aber erwiderte und sprach: Ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter Räuber, die ihn auch auszogen und ihm Schläge versetzten und weggingen und ihn halbtot liegen ließen. Von ungefähr aber ging ein Priester jenen Weg hinab, und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorüber. Ebenso aber kam auch ein Levit, der an den Ort gelangte, und sah ihn und ging an der entgegengesetzten Seite vorüber. Aber ein Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm hin, und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Und er trat hinzu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf. Und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Und am folgenden Morgen zog er 2 Denare heraus und gab sie dem Wirt und sprach: Trage Sorge für ihn, und was du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Was meinst du, wer von diesen dreien der Nächste dessen gewesen ist, der unter die Räuber gefallen war? Er aber sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm übte. Jesus aber sprach zu ihm: Geh hin und handle ebenso. Ich weiß nicht, welche Erwartungen es so kursieren hier in diesem Raum, wenn eine Predigt anfängt. Vielleicht noch ein paar zusätzliche Informationen zum sowieso schon reichlich vorhandenen Wissen zu bekommen. Es kann sein, dass diese Erwartung enttäuscht wird heute, könnte durchaus sein, weil sicher öfter über diesen Text gepredigt wird. Aber der Schluss macht es ja deutlich, es geht gar nicht so sehr um die Information, sondern es geht um die Praxis. Und wenn diese Predigt und dieser Gottesdienst dazu führen könnte, dass einem Menschen mehr geholfen wird, dann war es ein Erfolg. Es gibt Bibelabschnitte, die sprechen eigentlich für sich selber, da braucht man nicht viel dran rumzudrehen und rumzuknobeln, da braucht man fast keine Predigten darüber halten. Einfach hören, es auf sich beziehen, losgehen, umsetzen und fertig. Keine Frage. Das Gleichnis von dem barmherzigen Samariter gehört auch dazu. Das kennen wir von A bis Z. Ach ja, da haben wir ja noch ein Bild. Ich habe noch ein Bild vom Arbeiter-Samariter-Bund gefunden, aber aus Österreich. Wir haben ja österreichische Gäste unter uns. Das durfte auf keinen Fall fehlen. Aber ich glaube, in Deutschland sieht es so ähnlich aus. Ja, also das Gleichnis gehört auch dazu. Kennen wir in- und auswendig, es gibt Lieder dazu. von Jericho nach Jerusalem oder so ähnlich heißt so ein altes Lied. Arno und Andreas haben ein Lied dazu gedichtet, schon ganz alt. Predigten haben auch schon welche hier drüber gehört. Gibt es dazu noch was Neues zu sagen? Liebe zu Gott und Liebe zum Nächsten, das ist das höchste Gebot. Das heißt, das ist der rote Faden in unserem Leben, das ist die Zusammenfassung von dem, was einer überhaupt soll auf der Welt. Dafür sind wir da auf der Welt. Das ist doch klar. Das haben wir gehört und verinnerlicht. Und dann hat der helfende Samariter so viele Nachfolger gefunden, auch da, wo man es nicht gedacht hätte. In der Arbeiterbewegung, siehe da, Arbeiter-Samariter-Bund, der rettet Leben. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Dienst, das kann jeder bezeugen, der diesem Arbeiter-Samariter-Bund vielleicht in einem Notfall sein Leben verdammt. Wir wissen also alle bestens Bescheid. Aber reicht das eigentlich? Das Gleichnis von dem barmherzigen Samariter steht nicht nur einfach so da als Sammlung, sondern es hat auch eine Einleitung. Haben wir die schon mal wahrgenommen? Diese Einleitung ist wie eine Lampe, die das Gleichnis erst richtig ausleuchtet. Da ist von einem Mann die Rede, ich meine jetzt nicht den Samariter oder so, sondern von dem Mann, der Bescheid wusste. Er könnte ein T-Shirt tragen, wo drauf steht Bescheidwisser. Es gibt heute so T-Shirts, wo so Sprüche draufstehen. Forellenschreck habe ich neulich gesehen. Ja. Es gibt also auch Bescheidwisser und der müsste eigentlich so ein T-Shirt tragen. Ein Gesetzeskundiger, wie da steht, aber kein Jurist in unserem Sinne, sondern ein Theologe, der sich bestens auskannte im Alten Testament. Das war sein Spezialgebiet. Er wusste wirklich sehr, sehr viel. Aber er hat das, was er wusste, nicht getan. Er hat sein Wissen nicht umgesetzt. Er hat es nicht weitergegeben. Er hat es nicht zur Tat werden lassen. Vielleicht war er sogar ergriffen, ja, von dem, was er gelernt hat und gelesen hat, aber er hat es nicht zur Tat wissen lassen. Und das war seine Schwäche. Und für solche Leute wird dieses Gleichnis erzählt. Für solche Leute gibt es dieses Gleichnis in der Bibel. Für Bescheidwisser. Es ist für Menschen, die alles wissen, die aber das, was sie wissen, nicht tun. Wenn wir denken, wir wissen schon alles, vielleicht sind wir gerade diejenigen, denen Jesus heute dieses Gleichnis noch einmal nahebringen will. Kann doch sein. Der Schriftgelehrte ist auch ein Fragender. Er sucht und er fragt Jesus. Er zeigt Interesse für Jesus. Das ist heute nicht selbstverständlich. Das ist schon mal ganz gut. Also wenn das einem Missionar widerfährt in dem kalten und trockenen Europa, dass einer nachfragt und nicht nur so allgemein zu Lebensfragen eine Frage hat, sondern wirklich so eine zentrale Frage stellt, das ist schon was. Er stellt die beste Frage auf der Welt. Wie kann ich ewiges Leben erben? Was muss ich tun, damit ich ewiges Leben, was muss ich getan haben, damit ich ewiges Leben erbe? So steht's da. Und bevor diese Frage nicht geklärt ist, kann ich mir eigentlich alle anderen Fragen auf der Welt schenken. Die Frage nach dem Leben ist die allerwichtigste. Wenn so ein Auto vom Arbeiter-Samariter-Bund kommt und einen Menschen rettet, dann ist das erste Anliegen wirklich, ihn am Leben zu erhalten und alles andere kommt später. Das Problem ist, er hat nicht ehrlich gefragt. Er stellte seine Frage, um Jesus aufs Glatteis zu führen. Gibt Jesus eine verkehrte Antwort, kann er ihn in seine Theologenschublade reintun, wo all die anderen drinstecken, auf die man nicht hören muss, die man nicht ernst nehmen braucht, wo man sagen kann, ach der, ja ja, der ist so. Da gehören Leute rein, wie zum Beispiel die Samariter. Wissen wir ja, die Samariter waren eigentlich nicht so tolle Leute. Die waren so die Erbfeinde von den Juden und die hatten gar keine Gemeinschaft miteinander. Die hatten etwa so ein Verhältnis zueinander wie Albaner und Serben, kann man sich so, denke ich mir so, vorstellen. Also die wünschen sich gegenseitig die Pest an den Hals. ein bedenkliches Mischvolk, mit denen die Juden überhaupt keine Gemeinschaft hatten. Zu solchen Leuten steckt dieser Frager Jesus so in seinem Herzen, insgeheim. Jesus durchschaut die Absicht und darum gibt er ihm die Frage zurück und lässt den Schriftgelehrten wie so einen Konfirmanden sein auswendig Gelerntes aufsagen. Wir denken an dieses T-Shirt, Bescheidwisser. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen und so weiter. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das steht im Alten Testament, im dritten Buch Mose und auch noch im fünften Buch Mose noch einmal. Gut geantwortet. Und wo ist das Problem? Jetzt tu einfach, mein lieber Bescheidwisser, was du weißt und dann wirst du merken, was ewiges Leben heißt. Also, gut, wenn man Bescheid weiß, aber es bringt nichts, wenn es nicht zur Tat wird. Bescheidwissen ist nur dann gut, wenn es zur Tat wird. Nicht nur auf das Geglaubte kommt es an, sondern auch auf das Getane. Glaube und Liebe, das ist der Weg zum ewigen Leben. Wem soll eigentlich ein Glaube was nützen, wenn er nicht in der Liebe tätig ist? Was bringt denn das überhaupt? Glaube an Gott oben und Liebe zum Nächsten unten sind wie zwei Scharniere, da hängt eine Tür drin, geht auf und zu. Das ist die Tür zum ewigen Leben. Das sind die beiden Scharniere, in denen diese Tür geht. Jetzt steht der Frager ganz schön dumm da. Ja, zu was war denn eigentlich zu Jesus gekommen? Wenn er nicht selber, da stellt er seinen Spruch auf dem T-Shirt in Frage, Bescheid wisst er, wenn er so eine Frage hat. Also muss er sich rechtfertigen. Er gibt sich auch noch nicht geschlagen. Es gibt eine Fortsetzung in der Diskussion. Ja, wer ist denn eigentlich mein Nächster? Wer ist es denn? Es gibt auch heute welche, sogar sehr viele, die fragen. Die fragen auch zum Glauben und zu Jesus, ganze Menge. Und die werden mit dem Diskutieren gar nicht fertig. Warum nicht? Weil sie, solange sie am Diskutieren sind, nichts tun müssen. Man kann nicht gleichzeitig diskutieren und was tun. Entweder das eine oder das andere. Und solange ich diskutiere, gehe ich frei aus. Die auch nicht glauben müssen, solange sie noch was Offenes haben. Und die nicht ernst machen müssen mit Jesus, solange da nicht restlos alles geklärt ist. Da war doch noch eine Frage. Vielleicht sind das Leute, die eigentlich genug wissen, worum es geht, die aber die letzten Konsequenzen scheuen. Und zum Glück ist da noch eine Frage, die noch nicht beantwortet ist. Meine Fragen sind längst nicht alle beantwortet. So ist die Religion wie so ein Gebüsch. Und in diesem Gebüsch kann man sich verstecken vor Jesus. Adam, wo bist du? Sagte Gott, als er den Adam gesucht hat nach dem Sündenfall. Und da hat er sich versteckt in einem Gebüsch. So kann man sich auch vor Jesus durch Fragen verstecken. Am Kreuz betet Jesus für die, die ihn töten. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Könnte fast dieses Gebet abändern. Ihren Vater, vergib ihnen, denn sie tun nicht, was sie wissen. Und erst da erzählt Jesus das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, das wir ja so gut kennen. Es ist ein Gleichnis, das schockiert. Erster Punkt, warum eigentlich? Warum soll es schockieren? Da ist von zwei Orten die Rede, von Jerusalem und Jericho. Das ist ziemlich weit weg. Ab und zu hört man in den Nachrichten was davon. Ach, man hört schon gar nicht mehr hin. Und das ist ja auch so weit weg von der Zeit her, 2000 Jahre fast. Und es ist noch nicht mal klar, ob es eine echte Geschichte ist oder nur eine ausgedachte Erzählung. Also weit weg. Aber trotzdem ist sie schockierend, denn um mal die Geografie ein wenig deutlich zu machen, ist es doch so, dass diese Straße von Jerusalem über Hemsbach nach Jericho geht. Die ist uns ganz nah, diese Geschichte. Und deswegen schockiert sie. Tag für Tag fallen hier in Hemsbach, auch in Laudenbach, Sulzbach ist keine Ausnahme, Leute unter die Räuber. wobei wir das Stichwort Räuber natürlich ganz weit fassen müssen. Wer ist mein Nächster, hat der Mann Jesus gefragt. Und da erzählt er ihm die Geschichte von einem, der blutüberströmt und halbtot, auch noch ausgezogen und beraubt an der Straße von Jerusalem nach Jericho liegt. Wir wissen seinen Namen nicht. Und wir wissen auch sonst eigentlich gar nichts über ihn. Er ist der Einzige, über den wir rein gar nichts erfahren. Wie kann man sagen, ist das der Nächste? Man muss doch was wissen. Wer ist denn mein Nächster? Das muss man irgendwie kategorisieren. Da muss man was drüber sagen. Das Einzige, was wir wissen, ist, er ist unter die Räuber gefallen. Das können wir aber mit Bestimmtheit sagen. Halbtot. Und das macht ihn zu unserem Nächsten. Das ist es. Nicht seine Herkunft. Nicht, ob er mit uns verwandt ist oder zu welcher Kirche er gehört, wie das so mit seinen Weltanschauungen aussieht. Das steht da alles gar nicht drin. Aber dass er halbtot da liegt, das macht ihn zum Nächsten. Vielleicht hat Jesus mit Absicht diesen Hilfsbedürftigen so blass geschildert, damit wir merken, dass jeder auf dieser Welt uns zum Nächsten werden kann. Und dass die Frage, wer ist denn mein Nächster, eigentlich überflüssig ist. Und noch etwas. Die Ausleger sagen noch etwas, was man über den Mann aussagen kann, nämlich, dass er sehr, sehr leichtsinnig war. Es gibt, in unserer heutigen Zeit hat man einen Begriff geprägt, der heißt No-Go-Area. No-Go-Area. Ich habe es zum ersten Mal im letzten Jahr gehört. Da ging es um die Fußball-Weltmeisterschaft und um die Frage, ob man es unseren lieben Gästen aus aller Welt zumuten kann, überall in Deutschland hinzugehen ohne Polizeischutz. Oder ob es irgendwo Gegenden gibt, wo man besser nicht hingeht, weil da unruhige Leute wohnen. Und die Gegend zwischen Jericho und Jerusalem war ein sogenanntes No-Go-Area, eine Gegend, wo man besser nicht allein hinging. Das war ein wildes, zerklüftetes Bergland mit vielen Schlupfwinkeln für Gesindel und Wegelagerer. Die lebten davon, dass da dumme Leute durchkamen und viel Geld auf der Tasche hatten. Man könnte also sagen, der Mann ist selber schuld, hätte er nicht warten können, hätte er nicht vielleicht mit 10, 20 anderen Leuten den Weg so im Konvoi antreten können, wäre ihm nichts passiert. Oh Mann, und wer selber schuld ist, der kann doch nicht mein Nächster sein, oder? Der muss ja selber seine Suppe auslöffeln. Vielleicht war er sogar gewarnt worden von den Leuten in Jerusalem. Was, du willst allein los nach Jericho? Jesus will uns damit sagen, auch wer durch eigene Schuld, durch Leichtsinn, Eigensinn, Sturheit oder durch triebhaftes Leben unter die Räder gekommen ist, kann unser Nächster sein. Wir brauchen nicht vorher nachforschen und dann sortieren, ob der Hilfsbedürftige durch eigene Schuld oder vielleicht durch widrige Umstände ins Unglück gestürzt ist. Es ist erstmal egal. Ob er unsere Hilfe verdient hat, weil er ein anständiger Mensch ist, oder nicht, weil er charakterschwach ist. Es ist alles viel einfacher, als wir denken. Jeder, der sonst keinen Menschen und keine Hilfe findet, ist mein Nächster. Man kann ihn nicht auf einen Typ festlegen. Das Gleichnis Jesu kann mir jeden Menschen zum Nächsten machen. Ist es einfach oder ist es beunruhigend? Ja, ist es schockierend? Der zweite Punkt, das ist ein Gleichnis, der uns die Maske wegnimmt, der uns demaskiert. Jesus will nämlich dem Bescheidwisser sagen, wer er wirklich ist. Und er möchte uns auch sagen, wer wir wirklich sind. Zwei sind vorbeigegangen an dem hilflosen Häuflein elend am Weg. Vielleicht hat sich dieser Weg ein wenig gegabelt. Es gibt die Möglichkeit, links oder rechts, am Ende trifft er sich wieder und die Linsen so rein. Und links sehen sie ihn liegen und hören ihn stöhnen, aber rechts gibt es die Möglichkeit und streng genommen haben sie ihn doch gar nicht gesehen. Und so wechseln sie die Straßenseite, gehen sie vorbei. Die waren eigentlich gar nicht richtig informiert, die wussten ja auch gar nicht so, ja, was der da macht und so. Es waren zwei Bescheidwisser. Ein Mann im Priestergewand, der andere war ein Levit, ein Tempeldiener. Und beide ziehen die Straße runter, steht da. Also wir wissen, die kommen auch aus Jerusalem. kommen auch von oben und nach Jericho. Das heißt, sie haben ihren Dienst gerade hinter sich. Sie kamen aus der Gemeinde. Sie kamen gerade vom Gottesdienst, hatten Gottes Wort gelesen und vielleicht noch so hatten sie ein paar Worte im Kopf. Und doch machten sie einen Bogen um ihn. Sie sind alle gemeint, die sich zur Gemeinde zählen. Jesus will uns deutlich machen, wie wenig selbstverständlich ist, dass wir unseren Nächsten erkennen und annehmen. Auch wenn wir sonst Bescheid wissen, auch unter Christen. Und sie ging vorüber, so sind wir. So nimmt Jesus uns die Maske vom Gesicht. Klar, es gibt immer Gründe, wenn man nur lange danach sucht, warum man vorbeigehen kann und trotzdem ein anständiger Mensch ist. Vielleicht hatten sie ja auch Angst, war ja auch nicht ganz risikofrei. Vielleicht war es nur eine Falle, da war einer von den Räubern, der hat sich da hingelegt und gestöhnt und wenn man sich über den beugt, dann kommen die anderen und zack, Keule raus und oder eine andere Möglichkeit. Die beiden waren in Eile, die hatten was zu tun, eine Dienstverpflichtung in Jericho. Es passte gerade nicht in ihren Terminkalender, kann auch sein, auch ein Grund. Dabei ist das doch der rote Faden im Leben, die Liebe zum Nächsten und die Barmherzigkeit. Zivilcourage gehört auch dazu, haben wir vorhin gesehen. Schade, wenn man den roten Faden verpasst. Und wie ist das mit dem Sehvermögen? Es gibt Blinde und es gibt auch Teilblinde. Es gibt eine Teilblindheit. Es gibt zum Beispiel Nachtblinde. Ich kann mich nicht mehr so gut nahe sehen. Es gibt Farbenblinde. Es soll auch Betriebsblinde geben. Wortblinde, vielleicht gibt es auch Nächstenblinde, wer weiß. Der dritte Punkt, das ist ein Gleichnis, das provoziert. Denn der Halbtote, der findet tatsächlich noch Hilfe, und zwar von einer unerwarteten Seite. Ausgerechnet ein Samaritaner, ein Samariter. Eine Schande für das fromme Gottesvolk. Wahrscheinlich war es ja doch ein Jude, der zu Schaden gekommen war, und da kommt ein Samariter. Und erbarmt sich über ihn. Es ist gerade so, wie wenn zwei Baptisten an einer Unfallstelle vorbeifahren und erst der dritte Wagen hält an, kümmert sich und erkundigt sich am nächsten Tag nach dem Ergehen. Und es war ein Schwuler. Oder ein Atheist. Oder sonst wen, wo wir denken, den können wir in die Schublade stecken. Die sind ja so. Andere beschämen uns. Das Volk der Bescheidwisser, der Getauften, die wir vieles wissen, aber das Wissen so oft nicht umsetzen. Dieser Samaritaner hat die Gefahr gesehen und er ist ganz bewusst dieses Risiko eingegangen. Er hat sich unterbrechen lassen, er hat seine eigenen Pläne mal hinten dran gestellt, auch seine Zeitpläne umgestoßen. Er hat gegeben, was er konnte, das war nicht viel, also ein bisschen Verbandszeug, vielleicht eine Jacke zum drüberlegen, er war ja nackt. Wein und Öl und laienhaftes Wissen um Erste Hilfe und einen Esel. Und das war's. Und das war ein Samaritaner. Einer, den die, die alles genau wissen, nicht ernst nehmen. Dieses Gleichnis will uns provozieren. Es will uns herausfordern. Provozieren heißt hervorrufen. Herausfordern zur Nächstenliebe. Der Nächste, das ist die Herausforderung, die Anfrage Gottes an jeden unter uns. Was ihr getan habt, einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan, sagt Jesus. Da erfahren wir Leitung durch den Heiligen Geist. Wir brauchen vielleicht gar nicht so viel fragen, wie höre ich eigentlich so die Stimme des Heiligen Geistes? Oftmals ist es so, dass Gott uns was vor die Füße legt und da ist die Führung. Da haben wir sie dann. Leitung durch Jesus. Wir sind herausgefordert, weil Jesus sich selber zur Liebe hat herausfordern lassen. Denn dieses Gleichnis ist ja ein Wendegleichnis. Ich hätte gern so eine Wendejacke gehabt, um euch das mal zu demonstrieren. Wir wissen, Wendejacken kann man einmal so anziehen, dann ausziehen, auf links drehen und nochmal anziehen. Und dieses Gleichnis ist auch ein Wendegleichnis. Man kann es herumdrehen. Normalerweise identifiziert man sich natürlich mit einem, der da vorbeigeht und sich über den Hilfebedürftigen erbarmt oder eben vorbeigeht. Je nachdem. Das ist normalerweise so unsere Identifikation an der Geschichte. Aber wie wäre das, wenn wir das einmal anders denken? Wenn wir uns denken, dass wir selber unter die Räuber gefallen sind. Der liegt da halbtot. Und bei halbtot denke ich wieder an die Eingangsfrage in der Einleitung. Was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Das war auch das Problem von dem Frager, wie komme ich zum Leben? Und dann erzählt Jesus diese Geschichte. Also ist es doch möglich, diese Geschichte auch so zu hören, dass ich derjenige bin, der unter die Räuber gefallen ist. Hilflos, ratlos, in Schuld verstrickt, Gesichtsverlust, stammelnd. Ich habe keinen Menschen, der für mich da ist, der mir hilft, der mich tröstet, der mir vergibt. Jesus ist gekommen. Andere sind an uns vorbeigegangen. Kein Mensch konnte uns helfen. Aber Jesus ist vorbeigekommen in unsere Not und unsere Barmherzigkeit. Und er schlüpft in die Rolle eines Knechts. Im Philipperbrief heißt es, er nahm Knechtsgestalt an. Also er schlüpft in die Rolle eines Knechts. Er erniedrigte sich selber bis zum Tod am Kreuz. Und er hat sich über uns gebeugt. War er nicht der, der sich über uns gebeugt hat? Wenn du keinen hast, der dir so nahe ist, wie du es brauchst, um zu leben, er ist dein Nächster. Er steht zu dir. Er ist der Erlöser. Er ist das Lamm Gottes, das die Schuld der Welt trägt. So hat Jesus das Gebot des Alten Testaments, das der Fragesteller so gut auswendig konnte, erfüllt. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selber. Er ist der Samariter. Der, von dem wir gedacht hatten, der kann doch nicht helfen. Komm mir bloß nicht mit diesem Jesus. Der gehört in die Schublade, in die Kiste. Wo ist Hilfe? Wir gucken krampfhaft in alle anderen Richtungen, aber nicht in Richtung Jesus. Er ist der Ausgestoßene, er war der Allerverachtetste, dem man nichts zutraut, dem man mit schlauen Fragen und Einwänden aufs Glatteis führen möchte, der am Ende gekreuzigte, der bis in den Tod hinein uns Menschen zugewandt blieb. Ob das keine Herausforderung ist an uns heute? Erstens, sich von ihm aufhelfen zu lassen. Zweitens, dann in seine Spur zu treten. In die Spur der Liebe. In die Spur des einander Annehmens und des Vergebens. Jesus fordert uns alle heraus, geh hin und tue desgleichen. Lass dich doch von dem Samariter retten. Er ist der Einzige, der etwas tun kann für dich. Und werde selber einer. Leg einfach los. Amen.